Ich persönlich, Philipp Dörfler, habe die Wahrheit mit Löffeln gefressen und erzähle euch jetzt, armen Höhlenbewohnern, wie ihr euch entfesseln müsst. 2400 Jahre jetzt her und hochaktuell. Man könnte denken, der Mann lebt heute noch.
Diese Menschen, die da drin sitzen, verbringen ihr ganzes Leben da drin. Was würde das für ein Gefühl auslösen? Wir müssen sie da raushelfen.
Wer die Sonne gesehen hat, hat die Verantwortung, wieder zurück in die Höhle zu gehen.
Ich will es normalisieren für alle Menschen, ohne es trivial zu machen. Es ist etwas ganz anderes, ursächlicher. Eben, das ist nicht Hollywood-Liebe. Das ist eine reine Wahrheit.
So, und jetzt ist die Frage, was ist das höchste Potenzial des Menschen? Ja, moin, Pam.
Hallo, guten Morgen, Philipp. Wie geht's dir heute Morgen?
Ist großartig, weil ich habe mal wieder recherchiert und zwar nicht zu knapp. Will mich heute mit dir über Platon unterhalten und sein Höhlengleichnis. Mhm. Heute machen wir mal was ganz Besonderes, was wir vorher noch nie getan haben. Nämlich, ich werde mit dir erst kurz so ein bisschen eine Einleitung machen und dann hören wir die Geschichte als Zusammenfassung, ich sag mal so Wikipedia-Zusammenfassung ähnlich, was dieses Höhlengleichnis denn überhaupt ist, was besagt dieses Höhlengleichnis, wie funktioniert diese Geschichte. Das hören wir von einem Sprecher, den ich mit künstlicher Intelligenz kreiert habe, weil ich kein toller Leser bin. Und so eine schöne, sonore Stimme, würde ich sagen, ist doch netter zuzuhören, diesem Gleichnis. Und dann unterhalten wir uns darüber. Und ich habe einen richtigen Deep Dive Rabbit Hole in Platon und seine Philosophie gemacht. Und ich kann dir jetzt schon sagen, Pam, da kommen Sachen auf dich zu. 2400 Jahre jetzt her und hochaktuell, um nicht zu sagen, man könnte denken, der Mann lebt heute noch.
Ja.
Und Dinge, die du seit 20, 30 Jahren sagst, beschreibt er vor 2400 Jahren bereits.
Ja, gut, ne?
Also, auch in einer Art und Weise sozusagen die Urquelle von Themen. Also wir werden sprechen über, auch wieder ganz am Ende werden wir über Liebe sprechen, aber das Wort Tugend, die Quelle des Wortes Tugend werden wir auch besprechen.
Das kommt von Platon.
Das kommt nicht, das Wort an sich nicht, aber das, was dann in den 2400 Jahren darauf folgend passiert ist, ist letztendlich abgeleitet von dem, was Platon damals gesagt hat.
Na, dann bin ich aber wirklich gespannt.
Und für alle, die diesen Podcast hören und das Enneagramm nicht ganz so gut kennen, die Tugend hat eine besondere Bedeutung in dem Enneagramm. Aber da kommen wir später dazu. Erstmal die Einleitung. Wir sind im Bereich der Philosophie und Platon, habe ich ja schon gesagt, ist vor 2400 Jahren etwa geboren, gestorben. Der Schüler von Sokrates und der Lehrer von Aristoteles. Und eigentlich alles, was man über Sokrates weiß, wissen wir fast nur, weil wir Platon haben, weil er aufgeschrieben hat und ganz oft aufgeschrieben hat aus Sicht seines Lehrers. Also wenn Platon geschrieben hat, dann hat er die Texte so verfasst, als hätte sie Sokrates gesagt. Das heißt, man kann oft gar nicht wirklich unterscheiden, ist es jetzt tatsächlich ein O-Ton von Sokrates? Oder sind es die Gedanken von Platon? Aber er hat tatsächlich, es gibt so Aussagen wie, alles, was die westliche Philosophie tut in den letzten Jahrtausenden, ist einfach nur eine Fußnote von Platon. Also er ist hochgradig einflussreich und hat wirklich auch viele Bücher geschrieben. Ich glaube, über 33, ich weiß es nicht genau, aber ungefähr. Und eins davon, sein mit Abstand wichtigstes Werk ist das Werk, das nennt sich Politeia. Und da geht es, wie man heute übersetzt, könnte man denken, Politik. Manche übersetzen es auch mit dem Staat. Aber eigentlich ist es das Gemeinwesen, die richtige Übersetzung. Und in diesem Buch, so wie ich das jetzt recherchiert habe, ist auch das Höhlengleichnis. Und dieses Höhlengleichnis ist, hat mich schon, als ich 14 Jahre alt war, beeindruckt. Da habe ich zum ersten Mal davon gehört. Unser Erdkundelehrer war ein Philosoph, ein Geheimer, und hat uns ein bisschen vertraut gemacht. Damals, als ich glaube in der 6. Klasse oder so, da beschäftigt man sich ja mit den Altgriechen, zumindest ich damals, und hat dann auch die Philosophie ein bisschen einfließen lassen. Es war eine der wenigen Unterrichtsstunden, wo ich sehr aufmerksam war, weil ich das so spannend fand. Und der ist dann von der Schule geflogen, weil er nicht sich an den Unterrichtsplan gehalten hat. Alle haben gelernt, alle waren an seinen Lippen gehangen.
Er hat nicht
den Plan eingehalten, also musste er gehen. So ist das Bildungssystem. Egal, das ist ein anderes Thema, falsches Thema.
Das ist ein anderes Thema.
Ja. Und tatsächlich, das Höhlengleichnis ist auch fast 1:1 übersetzt, wenn man den Film Matrix, den hast du wahrscheinlich nicht gesehen, aber der kennst du vielleicht. Ein sehr, sehr, sehr bekannter Film von 1999 mit Keanu Reeves.
Den doch. Ja, klar. Keanu Reeves kenne ich. Ja, klar.
Aber die schießen da ganz schön viel, Pam, mit Blut.
Ich weiß. Aber Keanu Reeves mag ich. Es hat mir geholfen. Ich habe immer ein Kissen. Also ich gucke einfach weg, wenn da zu viel herumgeschossen und geweiht ist. Das mag ich einfach nicht. Mochte ich nie. Ich kann mich aber dann ein bisschen davor schützen. Aber Keanu Reeves fand ich immer sehr gut.
Also einer meiner Lieblingsfilme, und tatsächlich, wer Matrix schaut und das Höhlengleichnis jetzt hört, sieht sehr starke Parallelen. Und bevor wir jetzt die Geschichte hören, noch eine Information. Es gibt im Link in den Shownotes, wer gerade das nicht auf YouTube schaut, diesen Podcast, der findet einen Link zu einem Bild von Wikipedia, wo das Höhlengleichnis einmal auch zeichnerisch dargestellt wurde. Mhm. Und wer das YouTube-Video sieht, dem blende ich dieses Bild einfach ein. Es ist von Wikipedia, ich finde es aber ganz schön gemacht. Mhm. Genau. Und jetzt viel Spaß bei der Geschichte.
Stelle dir eine unterirdische, höhlenartige Behausung vor, von der aus ein rauer und steiler Gang nach oben zur Erdoberfläche führt. Der Gang ist ein Schacht, der dieser Höhle in Höhe und Breite entspricht. Sieh vor deinem inneren Auge Menschen, die ihr ganzes Leben in dieser Höhle als Gefangene verbracht haben. Sie sitzen festgebunden an Schenkeln und Nacken, so dass sie stets auf die Höhlenwand vor ihnen blicken und ihre Köpfe nicht drehen können. Daher vermögen sie nie, den Ausgang zu erblicken, der sich hinter ihren Rücken befindet. Sie wissen nicht, dass der Ausgang existiert. Auch von sich selbst und den anderen Gefangenen haben sie keine Vorstellung. Das Einzige, was sie je zu Gesicht bekommen, ist die Wand, der sie zugedreht sind. Ihre Behausung wird von einem Feuer erhellt, das hinter ihnen weit oben in der Ferne brennt. Sie sehen nur dieses Licht, das die Wand beleuchtet, nicht aber dessen Quelle. Auf der Wand sehen sie Schatten. Zwischen dem Inneren des Gefängnisses und dem Feuer erstreckt sich eine kleine Mauer, die nicht so hoch ist, dass sie das Licht des Feuers abschirmt. Menschen tragen entlang dieser Mauer unterschiedliche Gegenstände hin und her, Nachbildungen menschlicher Gestalten und anderer Lebewesen aus Stein und aus Holz. Diese Gegenstände ragen über die Mauer hinaus, ihre Träger aber nicht. Manche dieser Träger unterhalten sich miteinander, andere schweigen. Da die bewegten Gegenstände Schatten auf die Höhlenwand werfen, können die Höhlenbewohner die bewegten Formen schattenhaft wahrnehmen. Von den Trägern ahnen sie aber nichts. Wenn jemand spricht, hallt das Echo von der Höhlenwand so zurück, als ob die Schatten sprechen würden. Daher meinen die Gefangenen, die Schatten könnten sprechen. Sie betrachten die Schatten als Lebewesen und deuten alles, was geschieht, als deren Handlungen. Das, was sich auf der Wand abspielt, ist für sie die gesamte Wirklichkeit und schlechthin wahr. Sie entwickeln eine Wissenschaft von den Schatten und versuchen, in deren Auftreten und Bewegungen Gesetzmäßigkeiten festzustellen und daraus Prognosen abzuleiten. Lob und Ehre spenden sie dem, der die besten Voraussagen macht. Stelle dir nun vor, einer der Gefangenen wird losgebunden und genötigt aufzustehen, sich umzudrehen, zum Ausgang zu schauen und sich den Gegenständen selbst zuzuwenden, deren Schatten er bisher beobachtet hat. Diese Person wäre schmerzhaft vom Licht geblendet und verwirrt. Sie hielte die nun in ihr Blickfeld gekommenen Dinge für weniger real als die ihr vertrauten Schatten. Daher hätte sie das Bedürfnis, wieder ihre gewohnte Position einzunehmen, denn sie wäre überzeugt, nur an der Höhlenwand sei die Wirklichkeit zu finden. Gegenteiligen Belehrungen eines wohlgesinnten Befreiers würde sie keinen Glauben schenken. Doch spiele den Gedanken weiter. Stelle dir vor, der Befreite wird mit Gewalt aus der Höhle gezogen und durch den unwegsamen und steilen Aufgang an die Oberfläche gebracht. Er würde sich dagegen sträuben und wäre noch verwirrter, denn er wäre vom Glanz des Sonnenlichts geblendet und könnte daher zunächst gar nichts sehen. Langsam müsste er sich an den Anblick des Neuen gewöhnen, wobei er erst Schatten, dann Spiegelbilder im Wasser und schließlich die Menschen und Dinge selbst erkennen könnte. Nach oben blickend würde er sich erst mit dem Nachthimmel vertraut machen wollen, später mit dem Tageslicht, und zuletzt würde er es wagen, die Sonne unmittelbar anzusehen und ihre Beschaffenheit wahrzunehmen. Dann könnte er auch begreifen, dass es die Sonne ist, deren Licht Schatten erzeugt. Nach diesen Erlebnissen und Einsichten hätte er keinerlei Bedürfnis mehr, in die Höhle zurückzukehren, sich mit der dortigen Schattenwissenschaft zu befassen und dafür von den Gefangenen belobigt zu werden. Sollte er dennoch an seinen alten Platz zurückkehren, so müsste er sich erst wieder langsam an die Finsternis der Höhle gewöhnen. Daher würde er einige Zeit bei der dort üblichen Begutachtung der Schatten schlecht abschneiden. Daraus würden die Höhlenbewohner folgern, er habe sich oben die Augen verdorben. Sie würden ihn auslachen und meinen, es könne sich offenbar nicht lohnen, die Höhle auch nur versuchsweise zu verlassen. Und wenn schließlich jemand versuchte, sie zu befreien und nach oben zu führen, ja, dann würden sie ihn umbringen, wenn sie könnten.
Ja, Pam, erstmal, kanntest du die Geschichte? Hast du die schon mal gehört?
Ich habe natürlich die Geschichte schon öfter gehört. Ich glaube auch von dir, weil du bist schon sehr, dass du begeistert bist von dieser Geschichte. Das kenne ich von dir. Ich habe das jetzt akribischer und präziser gehört. Und was mich wirklich fasziniert hat, du hast ja am Anfang das Wort Tugend benutzt. Mhm. Und für mich ist Tugend immer Weg. Mhm. Also dieser Entwicklungsweg, es ist so zumindest ein ganz wichtiges Ziel in die Enneagrammarbeit, dahin zu kommen mit Transformation, persönliche Arbeit und so weiter und so fort. Und als ich die Geschichte zuhörte, konnte ich diese verschiedenen Schritte und Punkte auf diesen Entwicklungsweg, ach ja, da muss man die innere Beobachter wach, ach ja, dann fängt man an, etwas zu sehen, was man vorher nicht gesehen hat. Und dann traut man sich zuerst nicht mal wirklich darüber zu reden, weil man fühlt sich wie die Einzige, die das jetzt sieht. Und man denkt, die anderen sehen das alle nicht und haben ein anderes Bild und vielleicht ich als zwei. Und also das ist echt Mut kostet. Das eine ist wahrnehmen. Das zweite ist es irgendwie anfangen im Leben anzuwenden, integrieren, drüber reden. Also diese Erweiterung integrieren mit deinem täglichen Leben und mit anderen Menschen. Das ist echt ein ganz wichtiger Schnitt oder ein Stück Weg. Und das wurde hier sehr schön beschrieben in die Geschichte. Was fiel dir noch dazu ein, Philipp?
Ja, also grundsätzlich war für mich natürlich diese Geschichte damals so spannend, weil ich dieser Gedanke, er nennt es Schattenwissenschaft auch in diesem Stück, diese Wissenschaft der Schatten, also das Abbild der Schatten eines tatsächlichen physischen Objektes wird analysiert und daraus werden Wissenschaften gemacht im Vergleich zu dem tatsächlichen physischen Objekt begegnen oder sogar, und da kommen wir später dazu, dem, was noch größer ist als das physische Objekt. Da kommen wir gleich dazu, was das genau bedeutet, was Platon dazu sagt. Und das war für mich so spannend, so, okay, ich kann aus dieser Höhle rausgehen, ich muss mich nicht damit beschäftigen. Und wenn ich es jetzt auf die aktuelle Welt übertrage, und ich möchte einmal ganz kurz, ganz wichtig, eine sehr wichtige Quelle für mich war Christoph Quarch, so heißt der Mann. Da habe ich zwei Podcasts auch verlinkt in den Shownotes, wo er das Höhlengleichnis bespricht. Er hat 35 Jahre lang Platon studiert. Und ich werde
Buchstabier natürlich bitte Quark, sonst kann ich
Q-U A-R-C-H Christoph Quark. Also ganz von 2018 war dieser Podcast. Ganz tolle Erklärung. Also wer will wirklich das im Detail noch mal ganz tief verstehen will, kann ich das nur empfehlen. Und er hat das auch in die aktuelle moderne Welt übertragen. Was bedeutet das für uns heute? Und da habe ich tatsächlich auch erkannt, okay, also die Menschen, die in diesen Höhlen, die in dieser Höhle sind und gefesselt sind, die Gefangenen, diese Höhlenbewohner, das ist eigentlich unsere normalerweise aktuelle Welt. Mhm. Also wenn wir einfach leben, einfach so im Alltag, dann sind wir diese Höhlenbewohner. Und er hat das übertragen mit dem, mit der tatsächlich das Wort virtuelles Abbild nutzt sogar schon Platon, auch wenn er keine Ahnung von Technologie hatte, weil es die damals noch nicht gab. Aber es ist auch für ihn ein virtuelles Bild, nämlich hat er die Grundlage, ich versuche das jetzt zusammenzufassen, nehmen wir das Beispiel eines Baumes. Der physische, reale Baum ist sozusagen die wahrhaftige Welt, die wahrhaftige Realität. Und dann gibt es die Sonne oder irgendein Licht, in dem Fall auch gegebenenfalls das Feuer, das einen Schatten wirft. Mhm. Dieser Schatten dieses Baumes ist ein Abbild der Realität. Und dann gibt es noch die höhere Qualität eines Baumes. Er nennt es die Idee oder die Arete. Arete ist tatsächlich die Tugend, also die höhere Qualität. Was ist ein Baum? Wann ist ein Baum gut? Was ist das Gute an einem Baum?
Wir würden wahrscheinlich sagen, die Kompetenz, der Diamant vom Baum, ne?
Genau, das höchste Potenzial, das entfaltet werden kann. Also so spricht dann Platon, und er nennt es einfach gesagt die Idee eines Baumes, weil jeder physische Baum in dieser Welt ein Abbild dieser Idee ist. Mhm. Wenn wir alle Bäume auf dieser Welt ausrotten würden, und dann würde irgendjemand sagen, okay, wie sieht jetzt ein Baum aus und was ist ein Baum? Dann bleibt sozusagen die Idee, das Potenzial, der Sinn, was ein Baum ist, bleibt übrig. Und jeder physische Baum auf dieser Welt ist ein Abbild von dieser Idee, von dieser Sinnhaftigkeit. Und jeder Schatten, der geworfen wird, ist sozusagen das virtuelle Abbild eines tatsächlichen physischen Baumes. Also es gibt diese drei Ebenen. Mhm. Und dieser Schatten, wenn man das jetzt auf unsere Welt überträgt, ist, ich halte jetzt hier mein Smartphone in die Hand, alles, was wir in diesem Smartphone anschauen, wenn wir uns Brillen anschauen, die wir kaufen wollen, dann ist das ein Abbild eines physischen realen Objekts. Und eine Brille physisch, real, ist auch nur die Idee von dem, was eine Brille eigentlich sein müsste. Man muss sozusagen verstehen, was ist die Sinnhaftigkeit einer Brille, damit man verstehen kann, ob es eine gute Brille ist, und eben dann die Schatten, der Schatten geworfen wird in die virtuelle Welt. Das ist erstmal so die ganz grobe Erklärung. Ich hoffe, das war verständlich.
Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe noch nicht die Verbindung zwischen der reale Baum und der Schatten. Du hast gesagt, der reale Baum, wenn die alle verschwinden würden, würde die Idee übrig bleiben. Das habe ich verstanden.
Ja.
Aber bring mich nochmal in Bezug zum Schatten. Dieses Idee, was übrig bleibt, was ist die Verbindung zu Schatten? Weil du hast noch was zum Schatten gesagt.
Die Idee und der Schatten sind zwei verschiedene Dinge. Es ist quasi auf drei Ebenen.
Klar. Aber du hast eine Verbindung hergestellt.
Die Idee ist die höchste Ebene.
Ja.
Die Ebene des Potenzials, der höchsten Qualität, die möglich wäre.
Ja.
Das reale physische Objekt ist die zweite Ebene.
Ja.
Und dann gibt es die Idee, und dann kommt der Schatten. Und der Schatten ist ein Abbild, ein man könnte auch sagen, ein surreales, ein nicht richtiges Abbild dieses Baumes. Und das ist natürlich jetzt im Kontext dieses Gleichnisses. Das bedeutet, wenn die Leute diese diese Objekte, die an dieser Wand von Schatten vorbeigehen, wenn die diese sehen und die sehen da den, dann das Abbild, den Schatten eines, sagen wir einfach mal, eines Hundes, ja, der an denen vorüberzieht,
ja,
dann unterscheiden, dann haben sie noch nie einen Hund gesehen und sie unterhalten sich und analysieren und sprechen über den Schatten eines Hundes.
Ja.
Aber ein echter
Hund. In unserer Sprache würde das heißen, die Interpretation oder die, unsere Wahrnehmung von,
ja,
den Baum, würdest du das für dich passen?
Ja, ja, das ist ein guter Punkt, ja, die Interpretation.
Ich finde, dass wir das in Kontext bringen zu unserer, das Vokabular, was wir benutzen. Weil du über drei Ebenen gesprochen hast. Wir haben die übergeordneten Ebene, was wir vielleicht die universelle Energie und die Rolle in dieses entfalten. Wir haben die physische Baum und wir haben die Interpretation davon und was die Menschen daraus machen. Also ob unsere Bäume jetzt gerettet werden durch Klima, saubere Klima und so weiter, ob die alle mit irgendeinem Käfer befallen sind. Also es muss ja sehr, wenn du ein Forster bist, hast du wahrscheinlich ein ganz anderes Bild vom Baum, als jetzt jemand, der am Schreibtisch sitzt und freut sich, ab und zu mal eine an der Auster zu sehen oder im Park zu sehen.
Ja.
Also sehr unterschiedliche Schatten sehen wir sozusagen, ne?
Ja. Und da kommt auch, ich bleib mal bei dem Baum, es ist auch ein Unterschied, ob die Sonne, die letztendlich das Gute und die Schönheit darstellt in diesem Gleichnis, da komme ich gleich nochmal drauf, ob die Sonne den Schatten wirft oder ob das Feuer den Schatten wirft, weil Feuer ist eben dieses Menschengemachte. Mhm. Und es wirft zwar einen Schatten, aber es ist eben nicht, es ist ein, auch das Feuer ist ein Abbild in diesem Gleichnis der Sonne, im Sinne von, es wirft, es ist eine Lichtquelle, die Schatten wirft.
Und verzerrt, ne?
Und verzerrt, absolut.
Bei mir sofort denke, oh ja, die Sonne kann eine reine, saubere, auch wenn es ein Schatten ist, aber trotzdem hat eine Reinheit und Feuer verzerrt und macht es sehr beweglich und vielleicht lebendig, könnte man auch sagen.
Ja, und wenn man das jetzt auf unsere Kultur überträgt, das habe ich jetzt tatsächlich, fand ich eine sehr, sehr schöne Analogie, auch eben von Christoph Quarch. Er hat gesagt, wenn die Sonne das Gute, die Schönheit, das Bestmögliche da abbildet, dann wäre das, das Feuer wäre unsere Werturteile. Also vielleicht heute sowas wie die ökonomische Bewertung, das Nutzenkalkül. Also dann wird ein Baum, wenn er von einem Feuer angestrahlt wird, nicht mehr als würdiger Baum betrachtet oder bewertet, sondern als ökonomisches Profit Abbild.
Leider also, Futter für das Feuer.
Gut, in dem Fall Futter fürs Feuer, ja.
Oh.
Also der Baum ist irgendwie. Der Baum wird sozusagen nicht mehr in seiner ganzheitlichen Qualität beurteilt, sondern in seiner profitablen Qualität.
Ja, wie können wir gewinnen vom Baum? Was können wir dafür bekommen? Wie können wir es im Grunde einverleiben, ne? Nützlich machen.
Genau.
Ja.
Und so ist das Spannende auch, dass, und das fand ich dann so faszinierend. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, das hat er nicht gesagt, das sag jetzt ich in meiner Interpretation des Ganzen. Und vielleicht werde ich da jetzt Leute auch verärgern, aber diese ganzen verschwörungstheoretischen, es muss ja nicht mal verschwörungstheoretischen Themen sein, die komplette, ich nenne es jetzt einfach mal YouTube-Kommentarsektion von politischen Videos, die kompletten Twitter mittlerweile Ex Postings, die kompletten Analysen von politischen Nachrichtensendern, egal in welche Richtung. Das ist wirklich völlig egal, wer was wie gesagt hat und was es eigentlich bedeutet hat und so weiter und so fort, sind letztendlich Schattenwissenschaften. Mhm. Also es ist ein Abbild eines Abbilds eines Abbilds, das durch einen eigenen Werteprozess durchgefiltert wird, wo mein Wertekalkül, mein Nutzenkalkül oder das Nutzenkalkül meiner Gruppierung, meines Tribes, Tribe meines meiner Gruppierung, wo dieses, wo es nach diesem Wert beurteilt wird, und wenn ich, das ist sozusagen meine Feuerquelle und ich werfe davon Schatten. Mhm. Aber diese tatsächliche ganzheitliche Komplexität, die da drin steckt, das Gute dahinter, das auch die Unterschiedlichkeit der Perspektiven zu betrachten, das geht komplett verloren. Mhm. Und das
größere Bild, weil ich meine, ein Baum ist, wir wissen, wie wichtig die sind für unser Leben auf dieser Erde heute. Und es ist immer Teil von das große Ganze, ne? Das können wir, diese Reinheit zu sehen und zu erleben. Ich hatte gerade ein Coaching, wo ich jemanden ermutigt habe, der sagt, er kann nicht fühlen, er kann nicht erfahren, also sehr abgeschnitten von sich und möchte gerne seine Zentren, Herz und Bauch auch aktivieren. Und was ganz Simples, geh raus und schau einen Baum an, schau einen Hund an, schau eine Katze an, schau Tiere an, schau Blumen an und alles, was du siehst, was auch nur irgendwie ein bisschen attraktiv ist, atme das durch. Atme diese Schönheit, diese Natur, einfach deine Sinne aktivieren, erstmal dieses Lebendige, was um uns herum ist, anzunehmen und anfangen zu wertzuschätzen, diese Akzeptanz und Wohlwollen. Natürlich mit dem Ziel, dass es irgendwann das auch für sich machen kann. Aber dieses In-Natur-Sein und das Erleben und Erspüren, also Wind, Sonne, Regen kann man im Moment abwechselnd den ganzen Tag bei uns spüren. Und das alles wertzuschätzen, das ist so eine schöne Erfahrung. Die Sonne scheint ein bisschen durch irgendeine Wolke, der Regen spürt man irgendwie so ein bisschen und ein bisschen Wind ist noch dazu. Und das ist eine ganz lebendige Erfahrung von Sein in der Welt. Ne? Dann kann man anfangen, es zu sehen und dann kann man anfangen, es wertzuschätzen und zu erleben, Kopf, Herz, Bauch, diese ganzheitliche Erfahrung allmählich. Dann ist man mitten in diesem Leben, einfach so, wie es ist. Und dann kommt bei mir sofort, stell mal vor, du bist jetzt draußen in der Welt so, du bist nicht mehr in einer Höhle. Mhm. Du siehst vielleicht den Eingang der Höhle ein paar Meter weg, aber du bist in dieser Welt, du erlebst diese Welt. Und dann guckst du rum und jemand sagt zu dir, diese Menschen, die da drin sitzen, verbringen ihr ganzes Leben da drin. Was würde das für ein Gefühl auslösen? Mhm. Also das ist ein ganz schlimmes Gefängnis. Das ist, oh mein Gott, wir müssen sie da raushelfen. Das kann doch nicht sein. Wir müssen sie irgendwie einladen, Informationen geben. Ihr braucht euch nur umzudrehen.
Und jetzt, und da bist du tatsächlich 1:1 in Synchronisation mit Platon.
Ja.
Weil er sagt, wer die Sonne gesehen hat, hat die Verantwortung, wieder zurück in die Höhle zu gehen und den Leuten die Bildung zu bringen. Also für ihn damals war es ja Philosophie, die Bildung war das Höchste.
Ja.
Und die Verantwortung liegt sozusagen bei der Person, die die Sonne gesehen hat, wieder zurückzugehen. Und auch auszuhalten, wenn man ausgelacht wird, wenn man belächelt wird. Also das gehört dazu, das ist Teil der Verantwortung.
Genau, und das ist Teil der Verantwortung und das sind eben diese kleinen Schritte, also wenn wir diesen Impuls haben und der Impuls ist ja da, also dieser Impuls, wenn du begreifst, dass wie sehr die da in so eine, ja, die haben sich selber eingekerkert in eine, ich meine Stein und Höhle ist ja nicht wie die attraktivste Umgebung, um zu wohnen. Und dann stell mal vor, Familien, kleine Kinder und alle haben nur diese Hülle für ihre Umgebung. Das ist doch schrecklich. Es ist wie im Bunker groß zu werden, im Bunker zu leben und keine Wahl zu haben. Und überall sind Türen und Fenster, nur die sehen die nicht. Und diesen Mut zu haben, weil es kostet Mut, weil wenn du da reingehst mit dieses neue Erkenntnis, das Neue, was du verstanden, gesehen, erlebt, begriffen hast, und die haben es noch nicht, das ist so deutlich in die Geschichte, dann weißt du, dann wirst du Gegenwind bekommen. ich laufe gerade wie ein Seminarleiter. Was würde ich tun, um diese Leute einzuladen, aus die Höhle rauszukommen? Wie würde man das wie würde man anfangen, ne? Und dann kommt bei mir Holy Sophia, also Weisheit. Philosophie ist Weisheit, ne? Sie ist der Kern von Philosophie. Und ja, da braucht man Weisheit und nicht jetzt mit einem Kran an einen Bagger kommen, sondern, sondern was könnte mit, ich weiß nicht, Wasser planschen und irgendwas machen, was von Geräusch her schon lädt ein, irgendwie umzudrehen oder was würde man machen? Also einfach reingehen, sagen, ach, oh, guck mal, da ist die Tür und da kannst du durchgehen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Man muss dann auch die kleinen passenden Schritte finden. Und das passt so ganz genau zu dieses Weg und mit einem Feld unterwegs zu sein, also mit einem Feld, mit das Enneagramm unterwegs zu sein, passt es. Mhm. Absolut. Absolut.
Aber ich will hier nochmal ganz klar differenzieren, weil, wie baue ich das jetzt auf? Es gibt ja manche Leute, die von sich vielleicht überzeugt sind, sie meinen, sie hätten die Sonne gesehen. Und jetzt gehen sie zurück in die Höhle und müssen alle konvertieren. Für mich ist das beste Beispiel natürlich, ich habe die Wahrheit mit Löffeln gefressen und ihr seid alle manipuliert und von irgendwelchen Medien verblendet. Und das geht ja in alle Richtungen. Mhm. Also die einen sagen, sie sind verblendet, weil sie in irgendwelchen Telegram-Gruppen sind.
Ja.
Und die anderen sagen, die sind verblendet, weil sie halt ARD und ZDF gucken. Also beide Richtungen sagen, ihr habt keine Ahnung, ihr kennt die Wahrheit nicht. Aber, und das ist der Punkt, das ist nicht die Sonne gewesen. Das ist immer noch das Feuer, das irgendwo einen Schatten wirft. Und diese Differenzierung ist mir ganz wichtig, weil wenn wir Platons Höhlen gleich nicht ernst nehmen, dann ist die Sonne das Einzige, dass die Qualität des Guten, es ist die Idee des Guten, es ist die Quelle von Verstehen und in einer existenziellen Ebene. Es ist quasi die Wahrheit, aber die Wahrheit auf einer universellen, größeren Ebene als ich persönlich, Philipp Dörfler, habe die Wahrheit mit Löffeln gefressen und erzähle euch jetzt, armen Höhlenbewohnern, wie ihr euch entfesseln müsst. Mhm. Also es ist auf einer ganz anderen Ebene.
Es fühlt sich so ein bisschen an wie dieses Normalisieren, was wir ja, womit wir so unterwegs sind. Wir sind alle ganz normal mit unseren Kompetenzen und Entwicklungsfelder. Und mit dieser Haltung. Und eben kamen mir noch Begriffe kommen bei mir, wenn du sprichst, ne? Weil es ist so schön, einfach zu erleben, wie das integriert wird in meine Erfahrung bis jetzt mit der Lehre und auch teilweise Menschen begleiten, aber auch meine eigene Erfahrung als Lernende. Und ich glaube, der größte Gewinn, den ich bekommen habe, ist, was ich als Beginner's Mind oder was wir als Sherlock Holmes Haltung bezeichnen. Diese Beginner's Mind, zu wissen, dass ich es nicht weiß und den Geduld zu haben, ganz langsam Erfahrung zu machen, zu sammeln, noch mehr Erfahrung zu machen, zu sammeln. Und das ganz langsam entsteht ein klares Bild über irgendwas. Und da immer noch wissend, und das kann sich noch weiterentwickeln. Es ist ja nicht Stillstand. Es ist kein Stillstand.
Sokrates hat es ja gesagt, ne? Ich weiß, dass ich nichts weiß, kommt von Sokrates.
Das kommt von Sokrates, sehr schön. Ja. Aber das ist schon für mich eine magische, wunderschöne Haltung. Und es bringt auch seine Herausforderung mit sich, wie alles. Ja. Dann landest du an diesem Punkt und dann sitzt du mit lauter Leute um dich herum, die alle so reden, als wenn die es genau wissen. Und was tust du nun? Du kannst den Nachmittag schweigen.
Ja.
Du kannst, ich muss jetzt mal laufen gehen, ich muss mich bewegen. Du kannst es wagen, irgendeinen kleinen Satz loszuwerden und gucken, was passiert. Ne? So ein bisschen einen Stein werfen oder manchmal ist es wie in den Hornissensnest greifen. Manchmal hat man ein bisschen Schalk im Nacken und hat Lust dazu. Jedenfalls ich ab und zu mal. Aber es gibt diese verschiedenen Möglichkeiten, aber grundsätzlich zu erkennen, in was für eine Rolle man gerade oder Situation wir haben, zumindest so weit, wie wir es bis jetzt geschafft haben, sondern sie gesehen bis jetzt. Und wir haben es mit Menschen zu tun, die wirklich sehr, sehr noch irgendwie in die Hölle sich zumindest verhalten. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass die teilweise die Sonne gesehen haben. Lass uns hier ein bisschen demütig sein. Wahrscheinlich haben wir nur anteilig irgendwo Sonne erlebt gesehen und die haben wieder anderswo Sonne erlebt gesehen. Ich glaube, das gilt immer, dass es immer teilweise ist. Wir haben alle immer noch viel zu lernen.
Und ich glaube, da kommen die Facetten der neuen Facetten des Enneagramms natürlich zu tragen, ne? Ganz klar.
Absolut, die neuen Facetten. Und ich habe neulich tatsächlich gehört, so ein bisschen Verschwörungstheoretiker. So kam in meine Richtung als Vorwurf aus der Familie. Und ich war so erstaunt, weil das ist so absolut nicht mein Bild von mir. Und ich glaube, ich bin sehr achtsam. Ich weiß, wir reden da oft mal drüber. Und ich habe mich gefragt, wie kommen die da drauf? Also was könnte es sein? Da ist mir klar geworden, ja, es gibt da so eine Meinung, die ziemlich fest und unverändert ist, seit sehr, sehr langen, vielen Jahren. Und ich habe nun frecherweise neue Perspektiven, neue Informationen zu dieses Thema reingebracht. Ohne unbedingt, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich es hundertprozentig weiß. Ich habe nur, ich sag mal, bestimmte Fragen gebracht, die ich mal gehört, gelesen oder die in mir ausgelöst sind. Und das war schon genug, sie verlässt diesen Weg des absolut Klarsein mit uns, dass irgendwas so ist, sondern sie entwickelt was Eigenes so ein bisschen oder stellt es in Frage. Das ist schon mal eine Sünde, wenn es ein Familienglauben ist. Sie fängt an, von Weg abzukommen, glaube ich. Haben die es erlebt? Oh, was passiert mit ihr? Und dann kam dieser Vorwurf. Die haben es weich gemacht, so ein bisschen. Aber ja, das würde ich sagen, ist so ziemlich genau, was wir gehört haben. Das
trifft sich aber perfekt eigentlich wieder mit der Analogie, mit dem Gleichnis. Also dieses, die Schattenwissenschaft. Also wer kann am besten die Schatten interpretieren? Kriegt am meisten Anerkennung sozusagen. Ja. Wer hat, und ja, wenn man sagt, ich sehe da keinen Hund, ich sehe da einen Wolf oder ich sehe da eine Katze, dann wird es halt schwierig, ne? Und jetzt ist aber die große Frage, mit der sich laut Christoph Quarch, der ja 35 Jahre diesen Platon untersucht hat, sowohl alle Bücher, die Platon jemals geschrieben hat, stellen die Frage, was ist eigentlich gut? Was ist eigentlich die Idee des Guten? Beziehungsweise, was macht eigentlich ein Mensch gut? Wir haben jetzt über einen Baum gesprochen. Wir können sagen, okay, wir können den Sinn eines Baumes irgendwie definieren und verstehen. Mhm. Vielleicht bei sowas wie einer Brille ist es noch einfacher. Also, wann ist eine Brille gut? Wenn man durchschauen kann und dich besser sehen kann, okay. Und diese Qualität auf den Mensch zu übertragen, wird natürlich hochgradig viel komplexer. Und da gibt's jetzt diese Worte, die ich einführen will. Also Platons Wort dafür nennt sich Arete. Arete ist das Superlativ, das heißt gut, besser.
Buchstabier das mal, weil ich kann.
Arete. Also gut, besser, am besten. Und tatsächlich Arete bedeutet die Bestheit, also das substantivierte Relativ von gut, die Bestheit.
Ja.
Und man könnte auch sagen, eine besondere Qualität einer Sache ist das. Und jetzt kommt tatsächlich die Tugend, weil in der Verchristlichung der letzten 2000 Jahre dann das Wort Tugend draus geworden ist. Und Tugend hat in dem Fall nichts mit Moral zu tun und nichts mit den Counterpart der Sünde, sondern Tugend bedeutet letztendlich nichts anderes als die Tauglichkeit einer Sache. Also die Bestheit, die Tauglichkeit. Wenn etwas tauglich ist, dann ist es tugendhaft. Und bei einer Brille, was ist der Zweck, was ist der Sinn einer Brille? Ich kann durchgucken. Meine Augen verbessern sich, mein Blick verbessert sich und dadurch ist eine Brille, sobald ich das kann, tugendhaft, tauglich, in seiner eigentlich Sinnhaftigkeit, seinem Potenzial entsprechend, hat das seinem Potenzial gewirkt. Und ein Baum entfaltet eben sein Potenzial eigentlich schon, wenn man es genau nimmt, wenn er da steht und Baum ist. Ja, also ein Baum ist tugendhaft, wenn er steht und Blätter hat, so ungefähr. Also wenn man es jetzt mal ein bisschen plastisch formuliert. So, und jetzt ist die Frage, was ist die Arete des Menschen? Was ist die Tugend des Menschen? Die höchste Potenzial? Und damit haben sich Platon wohl fast alle Bücher beschäftigt. Und seine Antwort ist tatsächlich zweierlei. Aber die größte ist wohl die Harmonie. Und Harmonie ist damit gemeint, Harmonie von Körper, Geist, Seele. Der Mensch ist gut, wenn er im Einklang mit der Umwelt ist. Also die Arete des physischen Körpers ist letztendlich Gesundheit. Ne? Mein Körper ist gesund, er hat seine volle Entfaltung, sein höchstes Potenzial. Und wenn man den Mensch ganzheitlicher betrachtet, dann ist es eben die Harmonie. Also wenn alle Teile so ineinander passen, dass es etwas Ganzes, Stimmiges ist. Also ein Beispiel, ne? Orchester, Team und so weiter, also die Harmonie. Und da darf es auch natürlich sein, dass Dissonanz entsteht. Dissonanz macht's ja auch irgendwie spannend. Oder eine Querflöte muss mit einer Tuba in Einklang sein. Ja, das ist dieses Harmonie. Und der Mensch ist sozusagen die Harmonie mit der Umwelt, mit der Natur.
Sehr schön. Sehr schön. Ich merke, etwas in mir passiert. Was ist das englische Wort für Hirngleichnis?
Es kommt mir gerade nicht. Allegory. Allegory of the Cave.
Allegory of the Cave, okay. Und dann kommt noch Vers, Virtue.
Mhm.
Und
sag mal was dazu, weil das...
Ja, also Vers, Energie, ist ja die Energie, die reine, wenn du so willst, die die Sonne gesehen haben, also diese reine, lebendige Energie in der Form, die es gemeint ist, durch deinen Körper fließend, immer im Einklang mit Natur und deine Umgebung und was gerade läuft und deine Bedürfnisse und brauchst du zu essen, zu trinken, als Baby, ne, schlafen, gehalten werden, was auch immer. Und diese Wirs-Energie, diese reine, pure Energie informiert unser zentralen Nerv oder es gibt unser zentralen Nervensystem die Energie, damit wir gut leben können. Und unser zentralen Nervensystem informiert uns mit Intelligenz über Abweichung in dieser Energie. Wenn Emotionen kommen und dann gibt dieses Überprüfung, kann ich diese Emotion jetzt fließen lassen, wenn ich 4 Jahre alt bin? Oder kommt es nicht gut an? Gibt es Schimpfe von Mutter, Vater? Oder werden die traurig? Also wenn ich als Kind nicht erleben kann, dass meine Umgebung diese Energie halten kann, in der Form, wie es gerade durchkommt, ohne Bewertung, ob es Trauer oder Wut oder Angst oder Freude oder Enthusiasmus springend in die Pfütze, was auch immer. Wenn ich als Kind nicht das so gehalten bekomme, dann fange ich als Kind gegen an zu atmen, es zu verbiegen, Anteile von uns wieder zu unterdrücken, weil die werden einfach allmählich als nicht nützlich, bringt nichts Gutes für mich, brauche ich nicht, besser, wenn ich das unterdrücke. Also wir fangen an mit unserer Grundlebensstrategie, mit einer Art emotionalen Ökonomie, die wir genau aufbauen, instinktiv danach, wie unsere Umgebung ist, wie wir gehalten werden, was durch uns fließen kann und darf und was nicht. Und wir entwickeln unsere eigene emotionale Ökonomie genau passend zu unserem Enneagrammstil. Und Virtue ist dann, wenn wir wieder diese Entwicklungsarbeit machen, wieder in Kontakt machen mit uns, mit unseren Gefühlen, unserem Körper, Erfahrungen, wieder in diese Energie. Und in dem Maße, wie wir Zugang haben und es dann halten können, diese Urform.
Hm.
Und die Emotion kommt durch, die Wut, die wir nie gespürt haben, die Angst, die wir nie gespürt haben, den Trauer, den Schmerz, Scham, Schuld, all diesen Gefühlen, Wertlosigkeit kennen wir natürlich sehr gut, aber das Gefühl, absolut schlecht zu sein, kennen die Bauchmenschen und komplette allein ausgeliefert sein, kennen die Kopfmenschen. Wenn wir diese Erfahrung selber als Erwachsene durchleben und halten können, mit Liebe, mit Akzeptanz, mit Wohlwollen, dann transformieren wir den zurück, die Energie zurück in diesen Urzustand, dass die Wirs, dass wir immer durchlässiger werden. Also dieses wieder in die Wirs-Energie fließen lassen durch uns, hat ganz viel mit diesem Zugang zu höheres Herz, zu dieser Tugend. Virtue ist Tugend auf Englisch. Ne?
Und dann können wir, genau wie du sagst, und dann können wir einen Menschen auch in seiner Ganzheitlichkeit, den Wert eines Menschen in seiner Ganzheitlichkeit sehen, mit seiner Würde und nicht, also ne, im Licht der Sonne sehen, jetzt in diesem Gleichnis wieder gesprochen, und nicht im Licht des Feuers, wo bereits Bewertungskriterien und sonstige Nutzenkalküle, ökonomische Grundlagen und so weiter, die das Thema sind.
Ja, ja.
Also das ist so. Und jetzt kommt allerdings noch ein, aus meiner Sicht, ein Brecher, nämlich Harmonie ist das Wort, das Platon benutzt, Harmonie. Und jetzt ist natürlich die Frage, was genau bedeutet das im Sinne von, wie setze ich das um? Und jetzt kommen wir in die Welt des nächsten Teiles. Das ist nicht mehr Teil des Höhlengleichnisses, aber wir sind hier jetzt in der Welt des Eros, in der Welt der Liebe. Und die Liebe der Eros ist tatsächlich eine große Geschichte, die Platon auch erzählt hat. Der Eros ist das Wesen des Lebens und dessen Lebendigkeit. Also, was macht ein gutes Leben aus, ist ja die Frage, ne? Was ist diese Arete? Das ist, spielt jetzt alles miteinander rein. Was macht ein gutes Leben aus? Und das ist eben, wenn es seine Lebendigkeit in seiner vollen Qualität, in seinem vollen Potenzial entfaltet. Und interessanterweise ist der Eros in der griechischen Mythologie ja ein Wesen, das wir immer wieder kennen, eigentlich immer nur, ne, auf römisch der Amor mit Pfeil und Bogen und yeah, mit Flügeln, meistens sehr jung, so ein kleines Baby so ungefähr. Und tatsächlich aber auch falsch dargestellt, nicht falsch dargestellt, aber verzerrt war dargestellt.
Falsch interpretiert, ne?
Weil der Eros ist, ja, es startet mit Verliebtheit, aber es ist eigentlich laut Platon jegliche Lebendigkeit im Körper, die durch Schönheit ausgelöst wird, die durch Leidenschaft, die alles, was im Körper passiert, ist Teil dieser Lebendigkeit. Genau. Und der Eros ist die treibende Kraft dahin. Und der Eros ist ein Daimon, in der griechischen Wort, unser Wort für Dämon. Und tatsächlich auch komplett falsch verstanden. Ein Dämon ist damals noch gewesen, kein gruseliges Wesen irgendwie mit Hörnern und teufelsähnlich, ja, sondern ein Dämon in der griechischen Mythologie ist ein Wesen, das zwischen Gott, zwischen den Gottheiten und der Erde und dem Menschen hin und her wandern kann. Das heißt, ein Dämon ist das, was den, wo Nachrichten der Menschen an die Götter vermittelt werden und wo die Götter die Nachrichten an die Menschen vermittelt werden. Also die leben in so einer Zwischenwelt. Und Eros ist sozusagen die treibende Kraft dafür, dass den Austausch zwischen Mensch und Himmel, zwischen Mensch und Göttern ermöglicht. Also er steigt auf, überbringt Sachen der Menschen an die Götter und kann auch dadurch sich den Göttern annähern. Der Mensch kann sich den Göttern annähern, weil Eros, also die Liebe, zwischen den Welten wandern kann.
Und wir würden es so ein bisschen unsere in Verbindung gehen, ne? Dass wir oft das in Verbindung gehen.
Ja, ja. Und jetzt kommt nämlich der nächste Punkt. Wie ist der Eros entstanden? Da gibt es auch eine mythologische Erklärung dafür. nämlich Penia und Poros haben ein Kind gemacht, da kam der Eros raus. Und wenn man die Interpretation jetzt nimmt, Penia ist die Empfänglichkeit und Poros ist das Schöpfertum. Mhm. Also in Liebe, in diesem Eros, wenn der durch einen durchfließt, wenn die Lebendigkeit da ist, wir müssen empfänglich sein. Das ist die Grundlage. Sogar schon damals vor 2400 Jahren so gesehen. Wir müssen empfänglich offen dafür sein, dass der Eros uns erreichen kann.
Ja.
Und es braucht diese kreative, schöpferische Kraft, diese handelnde Kraft, die dann daraus entsteht, wenn wir empfänglich sind.
Ja, es ist wunderschön, Philipp. Wunderschön.
Und für Platon war die Bildung der Punkt, der sich dem Göttlichen am nächsten annähern kann. Der Eros spielt eine zentrale Rolle, ja, diese Liebe und so weiter. Aber es führt am Ende, also wenn wir diese Lebendigkeit, diesen Eros in uns haben, führt letztendlich zu Weisheit und zu Bildung und zu Philosophie. Also der Philosoph ist auch sozusagen die Definition damals, der Philosoph ist der, der sich das Potenzial seines eigenen menschlich Seins zur höchsten Entfaltung bringen will und der sich den Göttern annähern will. Also die Götter sind ja auch polytheistisch, also die haben ja viele Götter in der Mythologie, weil alle ein Abbild der höchsten Qualität des menschlichen, was auch immer, Bewusstseins sind. Und wenn wir uns denen annähern können, den Göttern, und damit ist eben gemeint, die unsere menschliche Entfaltung möglichst groß werden,
dann, bei mir kommt unsere Göttlichkeit.
Ja, genau. Dann sind
in uns.
Dann haben wir unsere Arete erreicht, unsere Tugend erreicht, unsere Harmonie erreicht.
Und das ist auch die Quelle für diese höchste Glück, dieses empfängliche in Verbindung gehen, diese empfängliche Energie, die durch uns durchfließen kann. Und ich betone hier sehr gerne, es ist Arbeit, aber es ist nicht so schwierig. Also wir sind nun wirklich unterwegs. Das waren die griechischen Philosophen und. Die haben offensichtlich unheimliche Einsicht und auch Erkenntnis und Weisheit gehabt. Es ist gut, dass sie darüber geschrieben haben. Aber irgendwie wir heute in 2024 sind unterwegs zu sagen, und es ist Natur, es ist ganz normal. Wir Menschen sind so biologisch, neurophysiologisch gebaut.
Mhm.
Wir können all das in uns beobachten durch die Selbstreflexion, durch die Körperarbeit, sich gut erden, diese innere Beobachter wach machen, nach innen gehen, bemerken, wie unterschiedliche Körpererfahrung, ob du jetzt im Kopfzentrum unterwegs, ob du Kopfherz unterwegs, ob du Kopfherzbauch unterwegs. Wir können das alles beobachten. Das ist eine reine Wahrheit. Es ist eine reine biologische, neurophysiologische Wahrheit, die wir alle zur Verfügung haben.
Ja.
Und irgendwie fühlt sich das für mich an, als wir sagen, bring deine Füße auf die Erde und sei selber dein eigenen lebendigen Baum. Du bist so, wie du bist, wunderbar, ja, und so gut gemacht, um so viele Potenziale zu haben. Wir können es alle wirklich erleben, live erleben.
Also die Lebendigkeit, ja, er sagt letztendlich, die kurzeste Zusammenfassung jetzt ist, wenn du wirklich Mensch sein willst, dann, und man kann sagen, so die Potenziale deiner wirklichen Lebendigkeit entfalten möchtest, dann gib dich einfach dem Leben hin. Lass das Leben auf dich wirken und nicht, auch wenn es halt eben nicht deinen Vorstellungen entspricht. Also die Schönheit da zu entdecken, das Gute, die Ideen von dem Guten da zu entdecken, auch wo man sie vielleicht nicht erwartet. Und das ist natürlich heute in unseren Worten auch die innere Welt, ne? Das innere Erleben, das nicht nur durch ein Bewertungssystem unser Werteurteil gefiltert ist, sondern eben in seiner Ganzheitlichkeit sichtbar ist.
Ja, das ist Surrender, ne? Also Hingabe ist Surrender. ich gebe mich hin, das sind schöne Worte. Aber das ist ja auch, wo wir in unsere Spiritual Bungee Jumping Stellen kommen, ne? Weil Surrender ist Kontrolle aufgeben. Und das ist für uns gebildete, erzogene Menschen, die mir ein Gehirn, die es furchtbar gerne bewertet, weil es ja uns unterstützt zu überleben. Man kann es schon verstehen, dass da braucht man einen guten Aufbau. Ich finde Praxis. Aber ich finde, die allerbeste, die wichtigste Aufbau ist, so wie wir jetzt sprechen, wir geben unser Kopfzentrum genug Information. Wir halten die Widerstände, wir halten die Skepsis, wir halten die, nee, das kann doch gar nicht wahr sein. Wir halten das alles und bleiben auf dem Weg und suchen weiter, wenn wir irgendwas nicht verstanden haben und fragen weiter, wenn wir irgendwas nicht verstanden haben, dass unser Kopfzentrum sozusagen gerne die Regie übernimmt für den Entwicklungsweg und nicht immer dazwischen funkt, dich zu stoppen, aus Angst, die Kontrolle zu verlieren. Also wir müssen unser Kopfzentrum gewinnen als Befürworter für unseren Entwicklungsweg. Und dann sind wir wirklich gut unterwegs. Das macht einen riesen Unterschied. Und dann können wir viel besser mit Herz und Bauch arbeiten. Ne?
Und jetzt kommt noch eine letzte Frage, die ich habe, Pam. Weil in diesem ganzen, ich nenne es einfach mal Staunen erleben dieses Deep Dives, den ich gemacht habe, über Mythologie und was Platon gesagt hat, ist mir aufgefallen, wie gesagt, ich betone es nochmal, vor 2400 Jahren hat er das geschrieben, dass Schönheit, Liebe und Qualität und Potenzial und so weiter, dass das die Grundlage ist für ein gutes Leben. Und ich habe sofort an Wissenschaftlichkeit denken müssen. Also alle Religionen unabhängig voneinander haben eigentlich dasselbe Ergebnis gefunden. So wie wenn 1 + 1 = 2. Mhm. Und auch von dir, ich habe ja tatsächlich bei dir angefangen, über Liebe zu hören und die Qualität davon tatsächlich dann auch für mich zu erleben. Nicht nur als Gedanke oder als ist nice to have, sondern wirklich die im Körper. Und jetzt meine Frage, woher wissen wir, dass nicht alles einfach nur, ich nenne es jetzt einfach mal, aus Tradition nachgeplappert wurde? Also Liebe, warum, also kann es sein, dass es einfach nur, wir haben Platon übernommen, ne, westliche Philosophie und so weiter, und irgendwie hat sich die Tradition, ich meine, die Tugend gibt's ja auch noch heute als Wort, die Tradition über Liebe als tolles Ding zu sprechen, einfach so fortgesetzt und ist halt einfach allgemein gültiges, da können wir uns drauf einigen, so ungefähr. So, und jetzt,
ich habe ein sehr großes Nein in mir.
Das glaube ich, aber meine Frage ist, wieso ist es wirklich wahrhaftig spürbar als die Antwort auf dieses Thema?
Also unbeirrbar, keine Zweifel, keine Fragezeichen, nicht mal der kleinste bisschen. Und es hat schon sehr konkrete Gründe. Ich bin immer wieder unheimlich glücklich und froh über meine Bildung. Gerade diese Woche war wieder irgendwas, wo ich merkte, also wir haben halt eben über Moral und Ethik und Integrität, und wir haben auch Tanz und Musik, und wir hatten also so ein breites, eben dieses Tennis, viel Tennis spielen, Spielsport. Wir hatten ein so breites Angebot irgendwie, als ganzer Mensch gebildet zu werden. Und ich merke, es hat mir ermöglicht, meine Neugierde relativ gesund zu halten. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir neugierig und offen bleiben. Und dann kommt Hollywood, Literatur. Ich war schon sehr, ich habe so viele Bücher gelesen, und ganz ehrlich, also die Hälfte bis drei Viertel war der größte Schrott, den man sich nur vorstellen kann. Aber ich habe halt unheimlich gerne gelesen. Aber das ist ja alles diese Welt, die eben schon vom Feuer geleuchtet wird. Ist dieses Vokabular, diese Ideen, Liebe ist, ich spreche immer Hollywood-Liebe. Also Hollywood-Liebe hat absolut nichts mit das zu tun, worüber wir sprechen.
Ja.
Es hat nichts damit zu tun und hat sehr viel mit diesen Reaktionskreislauf und Überlebensstrategien und so weiter und so fort zu tun. Ich habe Bücher über Spiritualität schon ziemlich früh gelesen und ich habe energetisch was im Körper gespürt, die mir irgendwie Informationen gaben über den Körper. Ja, dann ist doch was dran, weil du spürst ja was, wenn du es liest. Aber ich habe es wieder wegpacken können und wieder mein kapitalistisches Leben weiterleben und nach Geld streben und ne, wie man richtet man eine Wohnung ein und heiraten Kinder, all diese Sachen, die man so macht. Und ich habe gesucht und ich habe immer wieder gesucht. Und dann kam eben diese erste, wo ich für Helen übersetzt habe und neben ihr saß und sie hat eine Herzmeditation gemacht. Und ich habe im Körper gespürt, wie mein Herz so blub gemacht hat. Also diese richtig physisch wahrnehmbare körperliche Erfahrung. Und dann war kein Denken und kein Zweifeln. Und es war ganz klar, oh, da ist was, da ist doch was. Und dann die Neugierde, da weiterzuarbeiten, das wollte ich dann unbedingt. Oh, wie öffne ich mein Herzzentrum? Unbedingt, unbedingt. Und meine Grundlebensstrategie war es immer noch, Liebe hatte was mit Menschen zu tun. Also ich musste mit einem anderen Mensch Liebe erfahren. Und natürlich als zwei war es mehr, ich will es in meine Richtung haben. Indem ich gut liebe, bekomme ich Liebe. So, diese, immer so ein bisschen diese Abhängigkeitsgeschichte. Oder ich würde es auch Beziehungssucht nennen heute. Und dann die Erfahrung zu machen irgendwann, was ist Beziehung, was ist Liebe? Und zu entdecken, ich sitze alleine. Nun hatte ich schon einige Jahre Meditationserfahrung. Aber ich saß alleine im Zimmer mit dieser Frage. Es war kein Mensch da. War auch keine Beziehungsimpulse oder irgendwas. Und diese Frage immer wieder, was ist Liebe? Was ist Beziehung? Alle reden darüber. Aber was ist es? Was ist es? Und dann eine körperliche Erfahrung zu haben. Und diese körperliche Erfahrung war empfangenes Erfahrung, ne? Also ich habe es nicht gemacht. Es kam ganz deutlich durch den Körper. Und es löste in mir dieses Erkenntnisgefühl wieder. Ach, ach, das ist es. Und es kommt durch meinen Körper. Und es muss kein anderer Mensch da sein. Also es ist nicht, eben, das ist nicht Hollywood-Liebe. Es ist etwas ganz anderes, ursächlicher. Was in diesem Fall meiner Natur, aber unserer Natur entspricht, offensichtlich biologisch angelegt. Wir sind empfänglich dafür. Und dennoch ist es für mich immer Eros, Wirs-Energie. Es ist die Lebendigkeit, die durchkommt. Es ist eine reine Form von Energie und Lebendigkeit. Also es ist etwas, was spontan durch uns durchkommen kann, diese Erfahrung, wenn wir es einmal ausgegraben haben, den Weg. Aber das ist so echt, das hat nichts mehr mit Perspektive, Interpretation, da ist kein Kreislauf involviert. Es ist eine reine, pure körperliche Zustand. Antwortet das deine Frage?
Was ich verstehe ist, für dich ist es keine Nachplapperei, bleibe ich mal bei dem Wort, weil du es physisch, körperlich erlebst als wahrhaftiges, ja, als Seinszustand, als...
Als Seinszustand. Und es kommt durch. Ich mache es nicht. Das ist ein Unterschied zwischen ich mache etwas, ich kann mir eine Erfahrung irgendwie vom Kopf her und ja, enthusiastisch noch ein bisschen drüber und vielleicht rede ich noch mit jemandem an, ja, lass uns machen, das gibt es auch. Finde ich auch sehr schön und legitim. Aber das ist nicht ganz das, wovon ich eben gesprochen habe. Ne?
Ja,
das
und interessanterweise, weil ich habe mir die Frage natürlich, bevor ich sie dir gestellt habe, auch gestellt. Und ich habe tatsächlich fast die gleiche Antwort gehabt.
Ja.
Also
sag's ja, bitte, ich würde es gerne von dir auch hören.
Ja, nee, genau so. Also ich erlebe es auch als wahrhaftig, weil, also, dass Platon das gesagt hat, ist für mich eher bestätigend als es bestätigt ein Erlebnis, das ich innerlich habe, das jetzt bloß in anderen Worten ausgedrückt hat. So ist es. Also es ist wie, wenn ich traurig bin und jemand findet halt bessere Worte dafür, für meine Trauer. Aber es ist in mir sozusagen wahrhaftig da. Und deswegen, ja, deswegen, ja, diese Verbundenheit, ne, dieses ein Feld, in dem man sich dann auch begegnet, ist halt, ja, es ist, es braucht dann keine Worte mehr, aber es ist kein ausgedachtes Konzept, so. Also es ist irgendwie, ja, es hat einfach eine ganz andere Qualität.
Es ist dieses Surrender zu dem Leben, einfach so, wie es ja gerade ist.
Und wenn ich habe mal von einer Acht gehört, die nicht wusste, dass sie eine Acht ist, ein spiritueller Lehrer. Er hat gesagt, lustigerweise über Wahrheit gesprochen, und hat gesagt, ich weiß, dass es wahr ist. Ne? Er hat von empfänglicher Energie und Liebe gesprochen. Ich weiß, dass es wahr ist, weil ich die Antwort niemals mir ausdenken könnte. Mhm. Die Antwort, die ich bekomme in diesem Zustand, könnte ich mir vorher niemals ausdenken. Und deswegen weiß ich, dass es wahr ist. Da habe ich, das bleibt immer noch in mir. Also das ist so, ah, okay, das, und das war seine Definition von Wahrheit. Da dachte ich so, also das
ist immer noch. Ja, es ist frisch und neu. Ja. Ich hätte mir das nie ausdenken können.
Ja.
Aber das ist für mich Erkenntnis. Eine Erkenntnis kommt immer, ach, ehrlich? Was? Wirklich? Dieses Staunen. Ne? Also diese awe-inspiring, A-W-E, inspiring auf Englisch, es wird mit Gottesfurcht übersetzt auf Deutsch. Ich finde, das passt überhaupt nicht. Awe-inspiring, es löst in uns ein Staunen aus. Oh, wirklich? Stimmt ja. Also wir sind einfach erstaunt, etwas zu erkennen. Ne?
Ja, gut, damit schließen wir auch ab. Ich finde, das war ein schönes Ende, Pam. Vielen Dank.
Wir sind gut gelandet, Philipp. Wir sind richtig gut gelandet.
Danke, dass du mir meinem Frönen nach dem Höhlengleichnis und Platon und so weiter gefolgt bist.
Oh ja, du hast auch in mir so viel Neugierde ausgelöst. Wir mussten echt mal gucken, mögen es unsere Zuhörer? Also das finde ich so interessant. Da könnten wir noch viel tiefer, auch kleinere Schritte machen und viel tiefer in jede Etappe des Weges gehen und mal gucken. Ja. Ich finde auch dieses Thema Weisheit, also Liebe ist ein sehr, sehr wichtiges Wort und ein wichtiges Stück Weg. Es ist wichtig, das zu normalisieren,
ja,
ohne es trivial zu machen. Es ist normalisieren, ohne es trivial zu machen. Und ich finde, Weisheit ist auch etwas, tatsächlich über drei Sentient Körper, Tritelligence, Arbeit mit dem Körper, ist ebenso ein Weg, wofür wir empfänglich werden können. Und auch, ich will es normalisieren für alle Menschen, ohne es trivial zu machen. Mhm. Ich glaube, das ist immer unsere Aufgabe, Philipp. Normalisieren, also wirklich klar machen, wir sind dafür gebaut, dass wir das in uns auch, wir können dafür frei werden, wir können es in uns durchfließen lassen. Es ist aber nicht trivial, den Weg dahin.
Ja, ja. Ja, danke, Pam.
Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank. Danke auch für die Einladung in ein Feld. Ciao, ja, ciao.
Ciao. Ciao, ciao.